NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
5. Oktober 2005. Die Versteigerung des Welfenschatzes auf Schloss Marienburg.
160 Stufen bis nach ganz oben, bis auf den Turm mit der Aussichtsplattform. Dieser Aufstieg lohnt sich. Von hier hat einst Königin Marie herabgeschaut auf das einfache Volk da unten. Der Blick streift über das malerische Leinetal, über die 7 Berge und über das Kahlenberger Land bis nach Hannover, etwa 20 Kilometer im Norden.
Schloss Marienburg, Sommerresidenz der Welfen.
Hier wird Geschichte lebendig. Die Welfen gehören immerhin zu den ältesten Adelsfamilien in Europa. Da kommt der berühmte Heinrich der Löwe aus dem 12. Jahrhundert in den Sinn, der von seinem Vetter Friedrich Barbarossa gefördert wurde. Oder die Kurfürsten und späteren Könige von Hannover, die dann auch zugleich Könige von England waren. Oder der Komponist Georg Friedrich Händel, der den Welfen die Musik schrieb. Heute denken die Leserinnen und Leser der Klatschpresse sofort an den dort sogenannten Prügelprinzen Ernst August von Hannover und an seine Frau Caroline von Monaco. Der letzte Welfenkönig, Georg V., hat dieses Schloss Mitte des 19. Jahrhunderts für seine Frau Marie bauen lassen. Oder genauer, er hat ihr zum 39. Geburtstag das Grundstück geschenkt, den Schulenburger Berg, der seitdem Marienberg heißt. Und die Königin hat den Geschmack des 19. Jahrhunderts in Mauerwerk umgesetzt, neugotisch. 140 Zimmer und Säle, jede Menge Türme und Zinnen, ein Märchenschloss. Hier könnte man die hannoversche Version eines Harry-Potter-Films drehen. Und an diesem Ort also soll vor 10 Jahren der legendenumwobene Schatz der Welfen unter den Hammer gekommen sein? Falsch.
Ernst August mit zerfransten Nerven langt nach den letzten Notreserven. Denn schon greift die Verzweiflung Platz.
Dieser legendenumwobene Welfenschatz, der war längst weg.
Amerikanische Edeltäter, nehmt hin das Erbe meiner Väter. Ich schmeiß ihn fort, den Welfenschatz.
Erich Mühsam, der Welfenschatz.
Schon Ende der 1920er Jahre hatten die Nachfahren Heinrichs des Löwen den Löwenanteil des Schatzes versilbert und in die USA verscherbelt. Teile der hochkarätigen Mittelaltersammlung sind in Chicago gelandet. Dort kann heute das Cleveland Museum stolz mit diesen Hinterlassenschaften aus dem Besitz der Welfen werben. Ein Jammer, sagen deutsche Historiker, wichtiges kulturelles Erbe, einfach futsch.
Um solchen Wert wär's ewig schade. Wir kennen ja den Schatz nicht gerade, doch hörten wir von ihm bereits. Hofräte wimmern, Exzellenzen, nie darf dies Gut aus Deutschlands Grenzen.
Wenn es aber der eigentliche Welfenschatz nicht war, was ist dann am 5. Oktober 2005 auf Schloss Marienburg unter den Hammer gekommen?
Es gibt Porzellanservice mit dem Monogramm der Königin Marie. Das sind 40 oder 50 Teile.
Jede Menge Plunder, so schimpften damals einige Kritiker. Und das, was der deutsche Präsident des Auktionshauses Sotheby's, Heinrich Graf von Spreti, da aufzählte, erinnerte tatsächlich eher an feudalen Abfall, denn an einen Schatz.
Dann gibt es ganze Bündel von Spazierstöcken oder Bündel von Reitpeitschen. Das sind auch 30 oder 40 zusammengefasst. Es gibt Schatullen voll mit Silber oder versilbertem Besteck. Natürlich die Klingen verrostet, brauchen alle viel Pflege. Es gibt mehrere Bilder in ein Los zusammengefasst, aber bei manchen kann man durchschauen. Da ist wahrscheinlich mal ein Fuß hineingefallen oder sie waren zu lange am Speicher.
Die Welfen haben also ihr Schloss entrümpelt, sagten und schrieben die Kommentatoren. Aber was bei normalen Menschen die Müllabfuhr erledige, das machten eben Adlige zu einer Angelegenheit des Auktionshauses Sotheby's.
Das königliche Herrscherhaus derer von Hannover macht Hausputz und stellt seinen Speicherinhalt auf die Straße. Weil es aber gar so königlich ist, heißt das nicht Sperrmüllabfuhr, sondern Versteigerung und versammelt Bieter feinster Provenienz in noblen weißen Zelten. Königs machen Kasse.
Es gab auch Kritik in die entgegengesetzte Richtung. Die Welfen entrümpeln ihre Keller? Mag sein, aber unter den insgesamt 20.000 Einzelobjekten aus dem Besitz des ältesten Fürstenhauses in Europa befänden sich hier und da dennoch auch einige Kunstgegenstände von unermesslichem Wert. Anders formuliert, auf Schloss Marienburg seien eben doch echte Schätze verhökert worden. Auf diese Weise hätten die Welfen wertvolles Kulturerbe beiseite geschafft. Selbst innerhalb der Familie gab es Streit um diese Fragen.
Welfenauktion. Sotheby's jubelt. Prinz Heinrich schimpft.
Tatsächlich hatte sich Prinz Heinrich, der Bruder des heutigen Familienchefs Ernst August von Hannover, kritisch geäußert.
Jetzt wird kulturelles Erbe in Bares umgesetzt. Auf Schloss Marienburg kann man sehen, wie man mit Kultur nicht umgehen darf.
Der 5. Oktober 2005, 6 Monate Vorbereitung hat es gebraucht. Sämtliche Verkaufsobjekte sind nach Amsterdam transportiert, dort katalogisiert und wieder zurückgebracht worden. Nun ist alles bereit. Auf 130 Räume sind die Objekte hier verteilt. Und der Andrang ist groß. Hunderte Bieter sind zum Schloss Marienburg gekommen. Viele Kunsthändler sind dabei, aber auch Privatleute, die vielleicht nur mal so gucken wollen. Alle drängeln sich durch die Ausstellung, die einen mit Kennerblick, die anderen mit Neugier und großen, staunenden Augen.
Ich bin überwältigt, ja. Der Saal ist überfüllt.
Es gibt tatsächlich vieles zu bestaunen. Edles Geschirr etwa, Kaffee- oder Teekännchen, Tassen, Gläser. Schau mal, sagt eine Besucherin zu ihrem Mann, daraus hat vielleicht der letzte hannoversche König getrunken. Vasen stehen in den Regalen, in allen Formen und Farben, 16. bis 19. Jahrhundert. Ein wenig kurios die abschließbaren Zuckerdosen. Das Personal, so erklärt es der Kunstberater des Königlichen Hauses Hannover, sollte damals nicht naschen. Also schloss man den Zucker weg.
Zu den teuersten Objekten auf der Auktionsliste zählen 2 zusammengehörende Vasen aus der kaiserlichen Porzellanmanufaktur in St. Petersburg. Sie sind mit Gemälden verziert. Schätzpreis zwischen 500.000 und 750.000 Euro. Daneben ein Chamberlain-Tee und Dessert-Service für 300.000 bis 400.000 Euro.
Die große Attraktion, die hier vor allem die Augen der Kunsthändler zum Leuchten bringt, eine Sammlung von 144 Silbertellern aus dem 18. Jahrhundert. So viele zusammengehörende Teller finde man sonst so gut wie nie, so schwärmt der Auktionator. Oder hier silberne Kesselpauken des Leibgarderegiments von 1779. Die allein schon sollen bis zu 200.000 Euro bringen. Mit diesen Pauken sei einst die Ankunft des Königs angekündigt worden.
Weiter auf der Liste etwa 12 Ritterrüstungen. Angestrebter Preis zwischen 20.000 und 80.000 Euro.
Wesentlich günstiger zu haben, wenn man denn den Zuschlag erhält, sind Holzschnitzwerke aus dem 19. Jahrhundert. Für sie muss man etwa 50 bis 100 Euro bieten. Auch Gegenstände aus dem Alltagsleben des Königlichen Hauses von Hannover stehen zum Verkauf. Ein Malkasten etwa oder Spielkarten und schön verzierte Würfelbecher oder Schiffsmodelle. Und selbstverständlich auf einem Schloss Jagdutensilien und Waffen.
Jagdhörner, Uniformen, blank polierte Säbel, die die Besucher nur mit Handschuhen berühren dürfen. Außerdem Kanonen, Gewehre und Pistolen.
Damit gab es auch ein wenig Ärger. Als die Polizei in den Zeitungen von den Schusswaffen las, kamen Beamte des Landeskriminalamtes und beschlagnahmten gleich 37 Exemplare. Diese Pistolen und Gewehre aus der Zeit vor 1870 waren zwar seltene Museumsstücke, aber so gut erhalten, dass sie noch voll funktionsfähig waren. Mit den Worten der Staatsanwaltschaft, sie waren waffenscheinpflichtig. Die Justiz ermittelte kurz vor der Versteigerung wegen unerlaubten Waffenbesitzes. Diese Geschichte wirft einen Schatten auf die Auktion, aber nur einen kleinen. Weil der Andrang so groß ist und das Wetter trotz der vorgerückten Jahreszeit so gut, verlegt Sotheby's kurzerhand einen Teil der Auktion unter den blauen Himmel in den Schlosshof.
Wir haben das gestern Nacht alles umgebaut. Ich habe noch nie eine Auktion erlebt mit so vielen Menschen.
Viele der Bieter sind nicht einmal persönlich anwesend. Das Haus Hannover hat eigens für die Auktion 120 Leitungen schalten lassen. Vor allem Mitglieder der europäischen Königshäuser, so heißt es jedenfalls, versuchen nun, sich ein paar Erinnerungen an die Welfen telefonisch zu sichern. Ein aufregender Job für den Auktionator, das alles zu koordinieren.
Wir haben die ganze Welt. Ich habe gesehen, auch das Raum, die Telefon, jede Telefon hat mitgebietet. Und das gab dann natürlich auch ein ganz Spektakel, dass man kann sagen, im Saal am Telefon, im Saal am Telefon. Und es war auch toll, dass man sagt 15.000, dann jemand hat gesagt 18.000 und dann 20.000. Das war eine gute Atmosphäre.
Die Auktion sollte, so erhofften es sich die Welfen, mindestens 12 Millionen Euro in die Familienkasse spülen. Und schon der erste Tag heute vor 10 Jahren übertraf alle Erwartungen. Da ging etwa ein Gemälde aus dem Umfeld des Lukas Cranach binnen Minuten für 180.000 Euro an einen norwegischen Händler. Ein anderes, weniger bekanntes Gemälde kam für 160.000 unter den Hammer. Und es gab jede Menge Werke alter Meister, die für kleinere Summen den Besitzer wechselten. Da machte es dann die Masse. Ein Privatsammler aus Burgwedel bei Hannover etwa konnte für 5000 Euro ein Porträt Michelangelos von einem unbekannten Maler erwerben.
Ich werde mit einem Kunsthistoriker mal sprechen und der mir dann sagen kann, ob das eine normale Patina ist, die da üblicherweise drauf gehört, oder ob es gegebenenfalls in den letzten 100 Jahren so schlecht gehangen oder gelegen hat, dass man es ein bisschen sauber machen sollte. Dann würde ich das machen lassen von einem Profi.
Allein ein einzelner Silberlöffel mit den Initialen König Georgs III. Brachte 2.904 Euro ein. Und ging in den Besitz jenes Mannes über, der gerne Löffel verbiegt, in den Besitz des Bühnenmagiers Uri Geller. Etwa 40 Mal in der Stunde fiel der Hammer. Und schon am Mittag dieses ersten Auktionstages sind 3 Millionen Euro zusammengekommen. Damit hatte niemand gerechnet. Am Abend waren es dann 4 Millionen.
Wir haben nahezu das Dreifache des unteren Wertes und das Doppelte des oberen Wertes bekommen. Also ich hätte nie geglaubt, dass wir bei diesen etwas schwierigen Bildern und Porträts und bei diesen frühen Waffen, und Waffen sind schwierig zu verkaufen heutzutage, ein so gutes Resultat bekommen.
Um die Menge in den wenigen Auktionstagen überhaupt bewältigen zu können, 20.000 Artikel, hat das Auktionshaus viele der kleineren Verkaufsgegenstände gebündelt. Die Bieter können dann Lose ersteigern. 600 davon liegen bereit. Und auch diese Lose geben den normalen Bietern, die vielleicht nur mal so zum Staunen hierher gekommen sind, die Chance, ein paar Kleinodien der Welfen mit nach Hause zu nehmen. Philipp Herzog von Württemberg, auch er ist Auktionator, bestätigt das. Einige Stücke werden für verhältnismäßig kleines Geld zu haben sein.
Wird vorkommen, warten Sie ab. Natürlich nicht jedes Los, aber es wird ein paar Dinge geben für 100 Euro. Hatten wir gestern auch. Ich habe gestern eins für 50 Euro verkauft. Also es geht.
Darf es ein bisschen mehr sein. Auch diese in Anführungsstrichen Billigangebote auf Schloss Marienburg erregten hier und da Unmut. Ein Kritiker kommentierte den angeblichen Devotionalienwahn.
Königs machen Kasse. Nur kein Neid, ihr Bürgersleut. Auch hier greift die ökonomische Binse von Angebot und Nachfrage. Solange es ausreichend Menschen gibt, die ihr karges Heim durch allerlei Potentatenplunder glauben, adeln zu müssen, solange betuchte, aber einfältige Zeitgenossen unbedingt besitzen wollen, was je ein fürstlich Gesäß berührte, solange werden die Hochwohlgeborenen daraus listig eine medial aufbereitete Edelentrümpelung machen. Auch im gekrönten Haupte darf ein Kaufmannshirn wohnen.
Die Besucher der Auktion lassen sich davon offenbar nicht beeindrucken. Ich brauche noch ein Hochzeitsgeschenk, sagt ein Mann, der gerade den Zuschlag bekommen hat. Warum sollte ich nicht ein paar Teller der Königin Marie mitbringen?
Bisschen Porzellan, ja. Meine Tochter hat geheiratet und ich hoffe, dass ich mal von ihr bewirtet werde. Und sicherheitshalber schenke ich ihr ein bisschen Porzellan, ja.
Ein anderer ist offenbar auf Schloss Marienburg, um seine Küche nett einzurichten. Auch er zuckt die Achseln. Warum sollte ich nicht?
Die Küchenwaren, Kupfertöpfe. Na ja, mehr zur Dekoration als zu benutzen, ist schon richtig. Schön auf dem Börte oben drüber. Aus der Marienburg ist doch was Feines.
Daneben sind viele zur Auktion gekommen, um sich einfach mal ein wenig treiben und überraschen zu lassen.
Mal gucken, ob wir was ersteigern, ja. Also ein Welfenkrug bestimmt nicht und ein Porträt auch nicht. Eher dann was Kleineres, weil so ein Schloss haben wir leider nicht zu Hause.
Darf's ein bisschen mehr sein?
12 Millionen Euro hatte die Auktion bringen sollen. Am Ende, nach 10 Tagen und mindestens 60.000 Hammerschlägen, sind 44 Millionen Euro zusammengekommen. Das Fürstenhaus hatte von Anfang an geplant, mit den Erlösen eine Stiftung zu gründen und die neugotische Marienburg gründlich renovieren und zu einer Art Neuschwanstein des Nordens umbauen zu lassen. Und das ist jedenfalls zum großen Teil auch passiert. Heute ist das Schloss der Königin Marie zu einem wichtigen Ausflugsziel geworden. Es gibt Führungen durch das Schloss. Man kann etwa die Silbermöbel aus dem Besitz Georgs II. Von England bewundern oder einfach nur den Blick genießen. Hier von der Aussichtsplattform aus nach 160 Stufen bis nach ganz oben.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Mayer an die Versteigerung des Welfenschatzes heute vor 10 Jahren. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.